Ja, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die Ansagen hört ihr am Ende des Gottesdienstes heute. Aber eins möchte ich vorweg nochmal sagen. Wir freuen uns ganz doll, dass wir vielleicht in 15 Jahren oder so ein neues Mitglied unserer Gemeinschaft begrüßen dürfen. Aber es ist heute heißen wir schon mal sehr willkommen. Ole und Isabel Nass haben ein Neujahrsbaby bekommen. Nora. Und es gab noch zwei Namen, die weiß ich im Moment nicht mehr. Nora, Lilly, Antonia. Und das ist doch wunderbar, dass Kinder geboren werden. Und wir wünschen Ihnen schon, ich habe Ole vorhin gesehen, der ist wahrscheinlich unten. Wir wünschen auf jeden Fall auch von hier schon mal Gottes Segen für die Familie. An einem Mittwochnachmittag in der Adventszeit. Meine 6-jährige Enkelin Emilia ist zu Besuch. Oma, weißt du, was heute Morgen beim Frühstück passiert ist? Mama hat zugegeben, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Was für eine unsinnige Frage, werdet ihr sicherlich denken. Natürlich nicht. Und Weihnachten ist jetzt ja auch vorbei. Die Offenbarung meiner Tochter hat Folgen. Schließlich hatte Emilia ihren Wunschzettel schon an den Weihnachtsmann geschickt. Viele Wünsche standen darauf. Mama, wenn gar nicht der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, sondern ihr, dann kann ich mir jetzt ja noch viel mehr wünschen. Und sie zählte auf, was sie noch alles so für Wünsche hatte. Eine Geschichte zum Schmunzeln. Und doch hat sie mich nachdenklich gemacht. Wie sieht es eigentlich mit meinen Wünschen aus? Ein neues Jahr hat begonnen. Für viele ist das eine Zeit, um zurückzublicken, aber auch um Vorsätze und Ziele für das neue Jahr zu formulieren oder umzuformulieren, wie wir vorhin auf dem Zettel gesehen haben. Ich lese den Predigttext. Vielleicht werdet ihr euch über diesen Text wundern, denn traditionell wird ja an diesem Sonntag die Jahreslosung unserer Gemeinschaft ausgelegt. Das überlasse ich dann einem unserer Prediger, denn ich brauche einfach mehr Zeit für eine Predigtvorbereitung als ein paar Tage. Ich lese Lukas 12, Vers 16 bis 21. Und er, Jesus, gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ein typischer Bibelabschnitt für ein Erntedankfest. Aber für einen Jahresanfang? Dem Gleichnis geht eine Begegnung Jesu mit einem Mann voraus. Die Verse 13 bis 15 machen das deutlich. Da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt, Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Der Mann fühlte sich von seinem Bruder um sein Erbe betrogen. Und so etwas passierte nicht nur zur damaligen Zeit. In solchen Fällen kommt es heute oft zu Gerichtsurteilen. Die Juden jener Zeit wendeten sich in der Regel an die Schriftgelehrten. Was für eine Reaktion von Jesus. Das hätte der Mann sich sicher anders gewünscht. Jesus schlichtet den Streit um das Erbe nicht, sondern er antwortet mit einem Gleichnis. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern, das ich vorhin gelesen habe. Gleichnisse sind zunächst einmal Geschichten. Geschichten, die Jesus aus der Alltagswelt der damaligen Menschen erzählt. Die Gleichnisse Jesu gehören zu den beliebtesten Passagen in der Bibel. Wir kennen viele Gleichnisse. Gleichnisse schreiben niemandem direkt vor, wie er etwas zu machen hat. Aber sie wollen ins Nachdenken bringen. Sie lösen Emotionen aus. Sie fordern Reaktionen heraus. Gleichnisse erinnern uns an unser eigenes Leben. Sie machen deutlich, was darin wirklich wichtig ist, was unser Leben ausmacht. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten einbrachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Ein wohlhabender Mann. Okay, damit hat sich das schon. Ich brauche mich nicht angesprochen zu fühlen. Ich gehöre nicht zu den Reichen. Ich habe keinen großen Hof, keine einträgliche Fabrik, keine großen Ersparnisse, kein gut gefülltes Bankkonto. Das ist ein Gleichnis für andere, aber nicht für mich. Aber wenn ich so überlege, ab wann bin ich denn reich? In unserem Land gehöre ich sicher nicht zu den Reichen. Vergleiche ich mich jedoch mit den allermeisten Menschen auf dieser Welt, bin ich superreich. Aber geht es in dieser Geschichte überhaupt um Reichtum? Auf jeden Fall geht es nicht um den Berufsstand der Bauern. Der Kornbauer hatte sicher keinen 8-Stunden-Tag. Große Äcker bedeuten viel Arbeit. Er hat das Land vorbereitet, gesät und gepflegt. Die Wetterverhältnisse waren gut, die Ernten waren bombastisch. Unser Bauer besaß mehrere Scheunen. Doch was sollte er jetzt machen? Die Scheunen reichten nicht. Er macht doch das einzig Richtige, oder etwa nicht? Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Die Felder haben sehr gut getragen. Die Ernte ist größer als erwartet. Der Bauer besitzt nicht genug Lagerraum. Soll er die Ernte etwa vergammeln lassen? Auf keinen Fall. Der einzig mögliche Ausweg scheinen größere Scheunen zu sein. Der Bauer macht sich Gedanken, wie er verantwortungsvoll mit der Ernte, mit seinem Kapital umgeht. Da ist doch nichts Verwerfliches dran, oder? Nein, daran ist nichts Verwerfliches. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Er entscheidet sich für Vorsorge und investiert in seine Zukunft. So weit, so gut. Auch daran ist nichts Verwerfliches. Der Bauer war weder blauäugig noch dumm. Er hat weise an die Zukunft gedacht und nach vorne geschaut. Er hat vieles gut gemacht. Trotzdem bekommt dieser Bauer keine Auszeichnung von Jesus. Im Gegenteil, er soll für uns ein warnendes Beispiel sein. Was hat der reiche Kornbauer denn falsch gemacht? Lassen wir den Bauern noch einmal zu Wort kommen. Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Habt ihr den Unterschied in der Betonung gemerkt? Der Mann hat seinen Reichtum wahrscheinlich auf legale Art und Weise erworben. Aber er hat etwas Entscheidendes vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Wort aus Psalm 103 hat keine Rolle für ihn gespielt. Er dreht sich um sich selbst, meiner, mir, mich. Kein einziges Wort des Dankes. Er hat vergessen, Gott in sein Leben einzubeziehen. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Was für ein Satz. Das ist wirklich hart von Gott, oder? Der Kornbauer hat für sein Leben vor dem Tod vorgesorgt. Das Leben nach dem Tod hat er jedoch vernachlässigt. Hat dieses Gleichnis etwas mit meinem Leben zu tun? Was macht mein Leben aus? Worauf verlasse ich mich, wenn es um meine Zukunft geht? Nichts hat unseren Alltag so fest im Griff wie Geld. Geld bestimmt mich, meinen Lebensstil, vielleicht auch mein Selbstwertgefühl. Habe ich viel, möchte ich alles dafür tun, dass es nicht weniger, sondern vielleicht noch mehr wird. Habe ich wenig, mache ich mir ständig Gedanken, wie ich zurechtkommen soll. Das liebe Geld, ein heikles Thema, auch in der Gemeinde. Wir erleben das zurzeit ja auch ganz konkret bei unserem geplanten Neubau. Für die einen muss die Finanzierung möglichst komplett stehen. Andere haben kein Problem damit, Gott die Gelegenheit zu geben, seine Größe zu zeigen. Keine Position ist richtig oder falsch, nur anders. Was bin ich bereit, dazu beizutragen? Diese Frage kann nur jeder für sich in Verantwortung vor Gott beantworten. Ich glaube, auf jeden Fall wäre jeder von uns glücklich, wenn wir bald ein Grundstück kaufen könnten. Meine Gedanken gehen viele Jahre zurück. Ich lese die Biografie von Hudson Taylor. Ich war früher ab und zu im Krankenhaus und jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus war, habe ich diese Biografie gelesen. Dieser Mann hat mich nicht nur beeindruckt, sondern auch beeinflusst. Hudson Taylor war arm. Trotzdem war es ihm wichtig, den 10. Teil seines Geldes zu spenden. Er war sich sicher, dass er deswegen nicht zu kurz kommen würde. Eines Tages hätte er die Miete für sein ärmliches Zimmer nicht mehr zahlen können, wenn er den 10. Teil abgegeben hätte. Er hat es trotzdem getan und ist in ein noch schlechteres Loch, kann man heute sagen, gezogen. Das hat mich echt beeindruckt. Was darf Gott eigentlich von mir verlangen? Gestern hat uns Martin Pohlmann einen Einblick in seine Arbeit in Vietnam gegeben. Martin arbeitet mit der christlichen Non-Profit-Organisation OMF. Das ist die Nachfolgeorganisation der 1865 von Hudson Taylor gegründeten China-Inlandmission. Heute hat OMF international ca. 1400 Mitarbeiter aus 40 Nationen. Sie arbeiten überwiegend in Ostasien und alle leben von Spenden. Diese Spenden sind nicht im Voraus da. Für die Verantwortlichen bleibt es jeden Monat spannend, ob genügend Geld kommt, um die Mitarbeiter zu bezahlen. So geht es fast allen christlichen Organisationen. Wir sind als Gemeinde mit Brücke der Hoffnung verbunden, die in der Ukraine arbeiten. Im November erzählte mir der Missionsleiter Burkhard Rudert, dass es auch für ihn jeden Monat neu spannend ist, wie das Geld für die über 30 hauptamtlichen Mitarbeiter zusammenkommen soll. Trotzdem ist es auch ihm und seiner Frau wichtig, den zehnten Teil abzugeben. Gott würde auch ohne unser Geld klarkommen, da bin ich sicher. Aber wie beeindruckend ist es zu erleben, dass Gott es segnet, wenn wir einen Teil abgeben. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das folgende Beispiel erzähle. Ich habe auch meinen Mann gefragt, ob er damit einverstanden ist. Es soll weder meinen Mann noch mich als Gutmenschen darstellen, noch irgendeinen Druck auf euch ausüben. Aber für uns beide ist es ein großartiges Beispiel dafür, dass wir nicht zu kurz kommen. Im Gegenteil, wir staunen immer wieder über Gottes Größe. Vor vielen Jahren hatten mein Mann und ich beide den Eindruck, dass wir alle unsere Ersparnisse weggeben sollten. Gott, wirklich? Alle Ersparnisse? Das glauben wir jetzt nicht. Ja, alle Ersparnisse. Gut, es waren keine Reichtümer, aber mehrere tausend Euro. Hey Gott, das Geld wird uns doch fehlen bei den Plänen, die wir haben. Alle Ersparnisse. Uns war in der Zeit klar, dass Gott nicht von jedem fordert, sein Geld wegzugeben. Aber er fordert von jedem die Bereitschaft, das zu tun. Waren wir dazu bereit? Wir haben es dann getan. Nun hatten wir keinerlei finanzielle Sicherheiten mehr. Und trotzdem waren wir beide innerlich ganz ruhig und waren uns sicher, dass der Schritt richtig war. Und ich kann euch sagen, wir haben echt Wunder erlebt. Dieter bekam eine unvorgesehene Gehaltserhöhung. Meine Schwiegereltern haben uns unerwarteterweise Geld geschenkt. Wir haben echt nur gestaunt. Hätten wir unsere finanziellen Sicherheiten behalten, hätte Gott keinen Grund gehabt, uns zum Staunen zu bringen. Ich möchte mich seitdem immer wieder fragen, ob ich meinen Besitz als Besitzende oder als Beschenkte verwalte. Habe ich Angst, zu kurz zu kommen? Wie viel Vorsorge brauche ich? Muss ich mich gegen alles versichern, was angeboten wird? In den letzten Monaten haben wir immer wieder vom Konkurs des Reiseunternehmers Thomas Cook gehört. Viele Kunden dachten, dass sie in so einem Fall abgesichert wären. Die Summe, die zur Verfügung steht, ist jedoch viel zu gering, um alle Ansprüche abzudecken. Tragisch für die Kunden. Besonders für die, die vielleicht lange für einen Urlaub sparen mussten. Wie gut, dass die Bundesregierung einspringen will. Aber ist das eigentlich richtig, dass ich mit meinen Steuergeldern den Urlaub bezahlen muss, den ich mir nicht leisten kann oder möchte? Gibt es nicht auch Grenzen der Absicherung? traue ich Gott zu, dass er mein Leben voll ausfüllen kann? Ich glaube, Jesus freut sich mit mir über alles, was ich habe, ob es nun viel oder wenig ist. Die entscheidende Frage ist, bin ich eigentlich bereit, Gott in meinem Leben mitreden zu lassen? Beim Thema Geld? Aber nicht nur beim Thema Geld, auch beim Thema Zeit oder auch bei den Begabungen, die ich habe. Lebe ich nach dem Motto meiner, mir, mich? Oder bin ich bereit, Gott mitbestimmen zu lassen? Petrus schreibt im 1. Petrus 4, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Reich sein bei Gott bedeutet, Gott in mein Leben einzubeziehen. Leben mit Jesus füllt nicht meinen Geldbeutel, aber meine Seele. Das Armsein als solches bringt mich genauso wenig zu Gott, wie mich das Reichsein als solches von Gott wegtreibt. Entscheidend ist die Grundausrichtung meines Lebens. Worauf baue ich? Woher nehme ich meine Sicherheiten? Was erfüllt mein Leben mit Sinn? Wenn ich mich am Ende meines Lebens vor Gott verantworten muss, fällt kein Reichtum dieser Welt ins Gewicht. Wer nur bis zum Tod denkt, hat zu kurz gedacht. In meinem Dienst als grüne Dame im Krankenhaus erlebe ich immer wieder, wie Kartenhäuser des Lebens über Menschen zusammenbrechen. Aber ich habe in den 15 Jahren noch nicht ein einziges Mal gehört, hätte ich bloß mehr Geld angehäufelt. Der Beginn eines neuen Jahres ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wer oder was mein Leben in den nächsten 360 Tagen bestimmen soll. Und es ist ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und zu überlegen, wofür ich dankbar sein möchte. In meinem Alltag geht so etwas schnell unter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe gedacht, ich gebe uns jetzt einfach die Gelegenheit, ein oder zwei Minuten darüber nachzudenken, was mein Leben eigentlich bestimmen soll und wofür ich Gott dankbar sein möchte. Und das darf jeder für sich jetzt tun. Amen. Wenn die Zeit zu kurz war, macht es zu Hause einfach weiter. Und ich hoffe, sie war zu kurz. Leben aus der Quelle. Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde? Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir, leben aus der Quelle des Lebens.